Sehr verehrte Damen und Herren, wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zu dem fünften und letzten Abend dieser Vortragsreihe und freuen uns, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das Thema heute Abend soll sein: Christen sind wir doch alle. Wirklich? Fragezeichen. Wenn wir unsere Mitmenschen fragen um uns herum, sind sie Christ, bekommen wir wahrscheinlich viele Antworten. Der eine sagt, ich bin evangelisch. Der andere sagt, ich bin katholisch. Ein anderer sagt, ich bin getauft. Und wieder ein anderer sagt, ein guter Christ muss wenigstens einmal im Jahr eine Wallfahrt machen. Viele Antworten auf eine Frage. Doch die Frage ist, was sagt Gott zu einem guten Christen, zu einem wahren Christen? Heute Abend wollen wir mit der Hilfe Gottes durch Kurt Vetter aus Bergneustadt diese Frage beantworten, anhand der Bibel, anhand des Wortes Gottes. Dieser Vortrag wird aufgenommen auf CD oder Kassette. Sie können diesen Vortrag bekommen, indem Sie draußen ein Kärtchen ausfüllen. Der Vortrag würde Ihnen dann zugeschickt werden. Die vergangenen vier Abende sind ebenfalls aufgenommen worden. Die Kassetten und CDs liegen draußen aus. Sie können sie mitnehmen. Es ist kostenlos, wie auch alle anderen Bücher, die draußen ausliegen. Bitte bedienen Sie sich und wenn Sie möchten, können Sie gerne Bücher mitnehmen für Freunde, für Bekannte, Verwandte. Wir würden uns freuen, wenn viele mitgenommen würden und verteilt werden. Des Weiteren möchte ich auf das Büchlein des Abends hinweisen, die Wohltat Christi. Auch dieses Büchlein liegt in ausreichender Anzahl draußen zwischen den zwei Eingängen aus. Bedienen Sie sich. Auf den Sitzplätzen ist ein kleines Heftchen ausgelegt. In diesem Heftchen ist das Thema von heute Abend erwähnt, eine kurze Botschaft. Sowie sind die zwei Lieder abgedruckt, die gleich der Chor singen wird, und das Schlusslied. Dieses Heftchen können Sie gerne mit nach Hause nehmen.
Mir ist wohl. lass mich's erzählen, Jesus zu Ehren. Wo ist dein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, als ihm allein. Ihm will ich geben, oh welche Freude, alles hält Jesus. Mich erzählen, Jesus zu Ehren. Wo ist dein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihm allein. Fremdlich sein eigen, nichts muss mich mehr. Jesus, der Stille, frei mein Begehr. Bis ich ihn sehe in Herrlichkeit. Lass mich's erzählen, Jesus zu Ehren. Wo ist ein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihn allein.
Dem Chor ein herzliches Dankeschön für die Lieder. Dann möchte ich Sie auch alle recht herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass so viele erschienen sind, um die Botschaft Gottes zu hören. Ich sage bewusst die Botschaft Gottes, denn wir haben hier in diesem Buch ausschließlich Gottes Gedanken. Auch was Menschen geschrieben haben, inspiriert, eingehaucht durch den Geist Gottes. Deshalb möchte ich Ihnen sagen, nicht nur, dass die Bibel Gottes Worte enthält, sie ist von A bis Z absolut Gottes Wort. Und ich möchte Sie bitten, das auch ernst zu nehmen, denn sonst würde einmal, wie der Jesus es selbst sagt, dieses Wort Sie richten. Das Wort, was jetzt noch in Gnaden zu uns redet und Sie gewaltigen Zusagen Gottes gibt, dass jeder, der sich Jesus Christus ausliefert, ihn in sein Herz aufnimmt, zu einem Kind Gottes zu machen und ihm eine Garantie zu geben, einmal mit Christus vereint im Himmel zu sein, im Hause des Vaters. Aber auch der, der das ablehnt, wird einmal ewige, verhängnisvolle Konsequenzen nach sich ziehen. Ich habe die Bitte, wem es möglich ist, der möge bitte aufstehen zum Gebet. Wir wurden ja bereits auf das ernste Thema für den heutigen Abend hingewiesen. Christen sind wir doch alle, wirklich. Und ich möchte dazu einige Stellen lesen, wo wir in der Heiligen Schrift das Wort Christ finden. Und zwar zuerst eine Stelle aus Apostelgeschichte 11. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Dann noch aus eine der gewaltigsten Reden des Apostel Paulus als Gefangener vor dem König Agrippa. Ich lese nur einige Verse aus dieser Rede, weil die sehr ausführlich ist. Während er aber dieses zur Verantwortung sagte, spricht Festus mit lauter Stimme: Du rasest, Paulus, Die große Gelehrsamkeit bringt dich zur Raserei. Paulus aber spricht, ich rase nicht, vortrefflichster Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Denn der König weiß um diese Dinge, zu welchem ich auch mit Freimütigkeit rede. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist, denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Paulus aber sprach, ich wollte zu Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie auch ich bin, ausgenommen diese Bande. Dann noch eine Stelle aus dem ersten Petrusbrief, das ist die letzte, wo wir das Wort Christ in der Heiligen Schrift finden. Dass doch niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Wenn ich so hier durch die Reihen der Zuschauer blicke, dann möchte ich annehmen, dass heute Abend niemand hier ist, der auf die Frage, sind Sie ein Christ, nicht mit einem Ja antworten könnte. Es sei denn, es ist hier ein Moslem oder Jude oder Hindu oder ein erklärter Atheist hier. Aber sonst habe ich den Eindruck, dass wir alle, die wir hier sind, solche sind, die sich Christen nennen. Und wenn ich mal fragen würde, aufgrund wessen nennen Sie sich dann Christ? Naja, weil ich auf Christus getauft bin. Ist die Antwort richtig? Ja, die ist richtig. Doch. Da bin ich ein Taufschein-Christ. Das bin ich dann, ja. Aber das darf ich auch sagen, wer sich nicht taufen lässt, ist auch kein Christ. Das gehört mit zu dem Christsein. Aber wenn Sie glauben, dass das alles wäre, dann muss ich Ihnen gleich am Anfang sagen, dann sind Sie einem verhängnisvollen Irrtum erlegen. Auch wenn man heute im christlichen Gebiet so etwas wie eine Taufwiedergeburt propagiert und sagt, wenn du getauft bist, dann hast du die Wiedergeburt, die im Worte Gottes Voraussetzung ist dafür, dass ich Kind Gottes bin und einmal im Himmel bin. Und der bekannte Wissenschaftler Werner Gitt hat einmal gesagt, die Lehre von der Taufwiedergeburt ist eine der gefährlichsten Irrlehren unserer Tage. Und da hat der Mann auch recht. Und ich kann Ihnen das auch aus Erfahrung sagen, weil ich öfter mal aufgrund meiner Tätigkeit in den Gefängnissen auch mit Pfarrern zu tun habe, die ganz bewusst unterwiesen, von welcher Stelle weiß ich nicht, aber darauf hinweisen, dass jeder Mensch, der getauft ist, ein Kind Gottes ist und auch einmal eine Garantie hat, im Himmel zu sein. Jetzt könnten Sie sagen, und das reicht mir. Und dann muss ich Ihnen sagen, und mir reicht das nicht. Ich möchte es mit jenem Kirchenliederdichter halten, wenn nicht mehr dein Wort soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Wir kennen doch die Schlagworte der Reformation wahrscheinlich alle. Allein das Wort, allein aus Glauben, allein aus Gnaden. Das sind die markanten Punkte, die damals Luther veranlasst haben, diese Reformation, ich sage mal, durch den Geist Gottes geleitet in die Wege zu leiten. Und heute, ich glaube, wenn der nochmal käme, dann müsste er nochmal eine Reformation durchführen. Denn von seinen Eckwerten, die er damals durch den Geist Gottes geleitet auch propagiert hat, sind wir weitgehend abgerückt. Man hat Dinge hineingebracht, um den Menschen in eine völlig falsche Richtung zu bringen. Und eine dieser gefährlichen Richtungen, das ist eben die Lehre der Taufwiedergeburt. Es tut mir weh, wenn ich daran denke, wie viele Menschen einem solchen fatalen Irrtum anheimgefallen sind und einmal erkennen müssen, ich habe um den Preis meiner Seele geirrt. Und das auf ewig. Machen Sie es nicht so, wie mir einmal ein Gemeindedirektor während meiner beruflichen Tätigkeit sagte: Herr Fedder, das lassen Sie mal meinen Pastor machen. Wofür habe ich denn mein Leben lang Kirchensteuer bezahlt? Der Mann meinte, weil er Mitglied der Kirche ist, weil er Kirchensteuer bezahlt, deshalb würde das schon alles irgendwie in Ordnung gebracht werden. Und leider muss man sagen, das hat mal kürzlich jemand gesagt, am Friedhof ist die Stelle, wo am meisten gelogen wird heute. Nun, ich sage das nur, weil ich das mal von jemandem hörte, der das aus der Erfahrung sagte. Lieben Freunde, und ich möchte das nicht, ich stehe in meiner Verantwortung auch vor Gott. Und ich möchte Ihnen die Wahrheit des Wortes Gottes sagen, selbst wenn die auch weh tut. Und die tut manchmal weh. Das geht manchmal so unter die Haut. Und es muss unter die Haut gehen, das muss ich Ihnen auch sagen. Wenn wir so Larifari da drüber gehen, das ist nichts. Ich hatte vor einigen Monaten in Süddeutschland eine Evangelisation, da kommt auch ein Pfarrer nach der Stunde zu mir und stellt mich zur Rechenschaft, dass ich so ernst rede, wie ich sowas machen könnte. Da sage ich, hören Sie mal, wenn Sie mich schon zur Rechenschaft ziehen wollen wegen dieser ernsten Rede, dann tun Sie doch noch einen dabei. Ja, wen dann? Ich sage den Herrn Jesus. Der hat genauso geredet. Lesen Sie doch mal Ihre Bibel, Sie haben doch eine. Suchen Sie doch mal, wo der Herr Jesus die Leute gewarnt hat. Man könnte fast sagen, manchmal geschockt hat. Warum denn? Um sie zu schikanieren, um sie zu ärgern? Nein, um sie zu warnen, damit sie mal stille stehen, damit sie umkehren, damit sie in die Retterarme des Herrn Jesus eilen, damit sie nicht verloren gehen sollen. Da muss man manchmal hart zugreifen. Ja, das muss ich leider auch. Tut mir weh, ich würde Ihnen lieber vieles von der Liebe Gottes sagen. Aber Gott ist nicht nur Liebe, das ist er auch, ja. Sein Wesen ist Licht und Liebe. Und zuerst steht in der Bibel Licht. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. Es ist ein heiliger, gerechter Gott, der Sünde nicht sehen kann, der Sünde richten muss, sonst wäre nicht Gott. Und ich darf Ihnen sagen, der Sünde gerichtet hat. Ich darf jubelnd singen hier, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Warum? Weil ich besser bin als irgendeiner. Nicht die Bohne, darf ich Ihnen sagen. Vielleicht sind hier eine ganze Menge, auch junge Leute, die eine andere Jugend hinter sich haben, wie ich sie hatte. Jetzt noch einer mal dran erinnert, immer früher warst du aber auch anders. Ja, ich war mal anders, ja. Durch Gottes Gnade bin ich das, was ich bin. Es ist nur die Gnade Gottes, dass ich errettet bin. Das darf ich Ihnen sagen. Dass ich hier stehe, verdankte ich nächst der Gnade Gottes. Da darf ich einmal den Jüngeren nach unten und sagen, nur meiner Mutter. Meinen Vater habe ich nicht gekannt. Wir sind in ganz einfachen, ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Aber ich habe eine Mutter gehabt, das kann ich Ihnen sagen, der wird mir warm, wenn ich daran denke. Und wenn die nicht gewesen wäre, ich glaube nicht, dass ich heute Abend hier wäre. Denkt daran, ihr Lieben, die ihr auch gläubige Mütter habt, die im ringenden Gebet für euch dastehen. Warum? Dass ihr nicht verloren gehen sollt. Denn es ist furchtbar unversöhnt, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt Gottes Wort. Denke niemand, er könnte sich dahinter verschanzen, dass er sagt, naja, das wird schon irgendwie weitergehen. Gott wird nicht in Ewigkeit Menschen in der Hölle lassen können. Das sagte mir mal nach einer Evangelisation bei uns in Berchneustadt, also im Stadtgeburtstag, mir mal die Freimütigkeit genommen hatte, in der eigenen Stadt mal zu sprechen. Da sagte Herr Fedder, können Sie sich vorstellen, dass Gott einmal befriedigt ist, wenn Menschen für ewig in der Hölle sind? Nö, habe ich dem gesagt. Vorstellen kann ich mir das auch nicht. Aber es wird so sein, weil Gott es sagt. Aber ich will Ihnen auch mal was sagen. Können Sie sich vorstellen, dass der Mensch in Auflehnung gegen Gott, in Feindschaft gegen Gott, wie die Bibel sagt, dem ewigen Tode preisgegeben, auf einmal ein Gnadenangebot von Seiten Gottes vorgelegt bekommt in seinem Sohne Jesus Christus, den er für verlorene Sünde am Kreuz von Golgatha gerichtet hat mit fremder Schuld, mit unserer Schuld. Können Sie sich vorstellen, wenn man dieses Angebot der Gnade Gottes mit Füßen tritt, dass Gott einmal verschmähte Gnade richten wird? Da zuckt er zusammen, dreht sich um und geht. Oh ja, Gott will nicht den Tod des Sünders. Das will er nicht. Aber Gott kann sich nicht verändern. Ich verändere mich nie, sagt er. Er will nicht den Tod des Sünders. Was will er denn? Dass er sich bekehre, dass er umkehre und lebe. Dann lass er das doch mal so machen. Nein, er kann nicht alles. Gott kann nicht alles. Er kann sich nicht verändern. Das kann er nicht. Er bleibt Gott, der absolut heilige Gott, der Sünde nicht sehen kann. Und wenn Sie einmal wissen wollen, wie Gott über Sünde denkt, dann tun Sie sich selbst doch einmal diesen Dienst und schaue mal im Glauben nach Golgatha ans Kreuz, wo er den Sohn seiner Liebe, die Freude und Wonne seines Herzens, über den sich der Himmel wiederholt, geöffnet hat. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wo er ihn dahingab, für fremde Schuld, ich sage für meine Schuld, das darf ich mal sagen. Er starb für mich am Kreuzestamm. Es starb für mich, dies Gotteslamm. Es starb für meine Sünden. Können Sie das auch sagen? Da hat Gott bewiesen, wie er über Sünde denkt. Da können Sie sehen, wer Gott ist. Das Wesen Gottes in seiner Heiligkeit, wenn er mit der Sünde abrichtet. Da musste sein Sohn ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber da können Sie auch sehen, was Liebe ist. Dass er den Sohn seiner Liebe, weil kein Mensch und kein Engelfürst in der Lage war, dieses Opfer zu stellen, den Sohn seiner Liebe dahin gegeben hat, damit er im Blick auf die Sünde befriedigt werden konnte. Und jeder, der heute des Glaubens an Christus ist, nicht der verstandesmäßige Glaube an Christus, der errettet nicht. Der Pastor Busch sagt einmal mit Recht, dieser legendäre Pastor Busch, ich nehme an, dass Ihnen das ein Begriff ist, der rettende Glaube geht nur über das Gewissen. Ein Mensch, der nie in seinem Gewissen überführt worden ist von der Schuldhaftigkeit seines Daseins, der nie in dem Lichte Gottes sein Verlorensein erkannt hat und sich dieser halb vor Gott gebeugt hat, gedemütigt hat, in Reue und Schmerz aufgedeckt hat und bekannt hat, der kommt nie zum Frieden mit Gott. Nicht so ein Larifari und nicht so ein verstandesmäßiger Glaube. Ich kenne eine Frau in meiner Nachbarschaft, die glaubt alles, was in der Bibel steht. Sie sagt, ich weiß nicht, was du hast, ich glaube das auch alles. Ein rein verstandesmäßiges Dafürhalten, nicht zu leuchtender biblischer Wahrheit, hat mit rettendem Glauben überhaupt nichts zu tun. Dazu gehört mehr. Da muss die Frage der Sünde, und wenn ich das zum wiederholten Male sage, Sie werden mir das nicht für übel nehmen, weil das heute so wischiwaschi weggeschoben wird. Sie müssen die Frage der Sünde aufdecken. Die muss aufgedeckt werden. Aber wenn sie aufgedeckt ist und Sie bereuen das und bekennen das vor Gott, dann gebe ich Ihnen die Zusage, dann deckt Gott zu, und zwar radikal für immer. Und da wird nie mehr dran gedacht. Der Lohn der Sünde, sagt Gott, ist der Tod. Und zwar der ewige Tod auch. Nicht nur der physische Tod. Auch der ewige Tod, das heißt das Getrenntsein der Seele von Gott, das ist der ewige Tod. Tod heißt Trennung. Sagt er, der Lohn der Sünde, der ist das. Aber, sagt er, die Gnadengabe Gottes, dies ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Wenn Gott auf der einen Seite seine Heiligkeit demonstriert, und er kann sich nicht verändern, das sage ich noch einmal, dann gibt er auf der anderen Seite dieses gewaltige Angebot seines Sohnes. Jetzt könnte man sagen, so dumm darf doch eigentlich niemand sein, der an solch einem Angebot vorübergeht. Gott hat alles, was er geben konnte, gegeben. Und da zucken wir die Schulter und sagen, naja, wollen wir darauf ankommen lassen. Wird wohl nicht so heiß gegessen wie gekocht. Ihr lieben Freunde, ich muss Ihnen sagen, es ist furchtbar, sagt die Bibel, unversöhnt in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und Gott hat mir den Auftrag gegeben, da wir den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir die Menschen. Und wenn ich das vermöchte, sie zu überreden, ihr lieben Freunde, ich wollte aus dem Saal nicht rausgehen, bis dass ich wüsste, ich habe einen überredet, der dann erkannt hat, ich brauche Christus, meinen Herrn und Heiland. Das, was mit der Taufe verbunden ist, so wertvoll und kostbar wie es ist, eine Sache für sich, aber hat nichts mit dem Eingang in den Himmel zu tun. Das möchte ich Ihnen sagen. Ich möchte zur Bekräftigung dieser Sache mal einige Gedanken von dem Pastor Wilhelm Busch vorlesen aus einem Buch. Sie können das nachher am Büchertisch, wenn Sie wollen, mitnehmen. Wir haben doch einige Exemplare da. Da können Sie mal nachlesen. Ich will auch nicht alles lesen, aber doch mal einiges, damit Sie mal sehen, dass das nicht nur meine Meinung ist, dass sie auch die Meinung des Wortes Gottes ist, aber dass auch solche, die das noch in heiligem Ernst sehen, auch von Theologen, dass die das auch ganz klar erkannt haben. Da sagt der Pastor Busch mal: Wir protestieren, wir erheben Einspruch, wir können nicht mehr schweigen dazu, dass von der Taufe geredet wird in einer Weise, die sich zu einer ungeheuren Gefährdung für unbekehrte Menschenseelen auswächst. Da ist irgendwo im Gottesdienst Taufe, um den Taufstein stehen vor der versammelten Gemeinde die Eltern und die Paten. Es sind Leute, die man Jahr aus, Jahr ein nicht im Gottesdienst sieht. Gottes Gebote sind ihnen höchst gleichgültig. Nach dem Heil in Jesus Christus haben sie nie gefragt. Aber nun bringen sie ihre Taufe, ihr Kind zur Taufe, und am Schluss der Taufe legt der Pfarrer dem Kind die Hand auf und sagt: Einverleibt in den Leib Christi, versiegelt, gerettet. So ist es geschehen in einer Stadt, die ich hier nicht nennen will. Ich frage mich, was geht in dem Herzen der Eltern vor? Vielleicht war ihr Gewissen einen Augenblick unruhig, als sie in die Kirche kamen und dachten daran, wie sehr sie Verächter des Evangeliums sind. Doch nun hören sie es ja, dass sie durch die Taufe in den Leib Christi einverleibt sind, dass sie versiegelt und gerettet sind. Da gehen sie beruhigt nach Hause und holen die Flaschen davor, um die Taufe recht zu feiern. Irgendwo halte ich eine Evangelisation. Ich warne die Menschen vor dem ewigen Verderben, bitte sie, den Schritt zu tun aus der Finsternis ins Licht. Hinterher sucht mich ein empörter Pfarrer auf. Wie können Sie so reden, als wenn diese Menschen in Gefahr wären, ewig verloren zu gehen? Ich antworte: In dieser Gefahr sind sie. Wissen wir nicht mehr, dass wir die Menschen warnen müssen im Namen dessen, der gesagt hat: Fürchtet euch vor dem, der den Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Hat nicht auch Petrus am Pfingsttag zu der Menge gesagt: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht? Darauf antwortet der Pfarrer: Die Leute, zu denen Petrus so gesprochen hat, waren nicht getauft. Unsere Hörer der Predigt sind getauft. In unzähligen Predigten kommt die Gemeinde versichert, bekommt sie versichert: Ihr dürft des Heils völlig gewiss sein, denn ihr seid ja getauft. Schlagt nun alle Zweifel und alle Gewissensbeunruhigungen nieder mit dem Blick auf die Taufe. Aus dem Glauben an den Herrn Jesus wird immer mehr ein Blick auf die Taufe. Da lehrt man die unbekehrten Jünger: Eure Taufe ist Einverleibung in den Leib Christi, eure Taufe ist Wiedergeburt, ihr seid Eigentum Christi, weil ihr getauft seid. So, ich will es dabei lassen. Ich gebe Ihnen den guten Rat: Lesen Sie das mal weiter, was der Pastor Busch da im Blick auf diese Dinge sagt. Und da steht in krassen Widerspruch zu dem, was heute im theologischen Bereich, das muss ich mal sagen hier, obwohl ich nicht gerne über eine Kirche was sage, beiderseits, beiden großen Kirchen gelehrt wird. Das weiß ich aus der Erfahrung. Aber Gott sei Dank, wie Sie sehen, gibt es auch noch andere, die sich ganz klar auf die Botschaft der Bibel stützen, die sich nicht von Kirchenmeinungen und menschlichen Meinungen irritieren lassen, sondern die das Wort Gottes als Maßstab nehmen. Und da kann man erschüttert werden, wenn man daran denkt, wie Gott in seiner Heiligkeit offendeckt. Aber auch, ich sage noch einmal, wenn er offendeckt und wir das bekennen und bereuen, was Gott offengedeckt hat, dann deckt er zu: Ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken, sagt er. So gewaltig die Zusagen Gottes, wer kann da an so einem Angebot vorübergehen? Das kann doch nicht wahr sein, dass da jemand achtlos dran vorübergeht. Da wird ihm die Chance geboten, dass er sein Leben in Ordnung kriegt, dass er mit Gott ins Reine kommt, dass die Frage aller Fragen in dem Buche Hiob, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott, dass die auf einmal gottgemäß gelöst werden kann. Wenn ich doch bereit bin, einmal dahin zu kommen, ist das denn so schwer? Soll ich mal was sagen? Das ist schwer. Sind Sie vielleicht überrascht? Bei Gott nicht? Bei Gott ist das einfach, aber uns ist das schwer. Wir Menschen im Jahre 2005 sollen auf einmal dahin kommen auf die Armsünderbank, was? Da sagt mir mal einer, da bringt mich keiner hin. Und da habe ich gesagt, und da wird dich Gott einmal hinbringen. Da wird er gar nicht danach fragen, ob du willst. Denn Gott hat bei sich selbst geschworen, dass vor seinem Sohn Jesus Christus sich jedes Knie einmal beugen wird. Jedes Knie, der himmlischen, der irdischen, der unterirdischen. Jede Zunge wird bekennen müssen, dass Jesus Christus Herr ist. Auch die ihn durchstochen haben, auch die, sagt Gottes Wort, die werden ihn auch sehen. Wollen Sie dich heute mal Ihre Knie vor ihm beugen? Es kommt nicht darauf an, unbedingt diese körperhafte Haltung einzunehmen. Es kann jemand krank sein oder weil er das nicht kann. Das ist was anderes. Es ist eine Herzenssache. Sie müssen sich wirklich von Herzen beugen. Und wenn Sie es Ihrer Gesundheit nach entsprechen können, dann beugen Sie auch Ihre Knie. Das möchte ich auch sagen. Das ist die richtige Haltung vor Gott. Und dann decken Sie doch mal auf. Ist das so schwer? Der Sprung über sich selbst, das ist unser Problem. Das, was der Mensch zuletzt aufgibt, ist sein eigenes Ich. Er will vielleicht das eine oder andere noch bekennen und dass ich auch gewisse Fehler gemacht habe, aber sich selbst aufgeben, das ist das Problem, was wir haben. Das Ego, das Ich, dieses Hässliche. Das aufdecken vor Gott, das zu bekennen und restlos Christus zu übergeben. Da sagt mal einer, heute ist er Evangelist, Alexander Seibel, vielleicht haben Sie seine Bekehrungsgeschichte mal erlebt. Der wurde überführt durch das Lesen des Wortes Gottes, und zwar des Alten Testamentes. Das auf einmal erkannt hat, da sind ja Dinge, Weissagungen, die sich erfüllt haben in Christo und in den Juden. Und wo er immer meinte, was die Frommen aus den Juden machen, das ist doch ein Gespött für die Welt. Da sieht er auf einmal in der Bibel eine Stelle, ich werde sie zum Gespött machen, allen Völkern der Erde. Da kriegt er einen Schreck. Da fängt er an zu lesen, wird überführt durch das Lesen des Wortes Gottes und wird ein Christ. Wird ein Christ, ja. War er wirklich einer? Bis dass er mal in so eine Evangelisation kommt und der Redner, ohne ihn zu kennen, sagt, dein Intellekt hast du Christus übergeben. Aber wann willst du dich ihm selbst mal übergeben? Und da kriegt er einen Schreck. Da merkt er einmal, der hat recht, der meint dich. Vom Verstand her bist du überführt worden, aufgrund des Wortes Gottes. Aber dich selbst hast du ihm nicht ausgeliefert. Du musst dein eigenes Ich, dein Ego, deine Persönlichkeit Christus übergeben. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, sagt der Jesus. Das ist der Kern, das Wesentliche des Menschen. Das will er haben. Das gib mir. Und da sagt er, da habe ich nach Golgatha geblickt. Da habe ich gedacht, wenn der da am Kreuz gehangen hat, für dich selbst gerechten Typ, sein Blut, sein Leben gegeben hat, um dich zu erlösen, dann lohnt es sich, sich dem zu übergeben. Dann hat er seine Knie gebeugt und wurde Christ. Da wurde er Christ. Nicht Taufschein-Christ, das war er vorher schon. Da wurde er Christ im biblischen Sinne. Da hatte er Christus im Herzen als seinen Herrn und Heiland. Ich las mal in dem Buch von dem vielleicht auch den meisten unter uns bekannten norwegischen Theologieprofessor Hillesby. Während seines Theologiestudiums sagt ihm sein Professor einmal, Hillesby, wann wollen Sie denn Christ werden? Und dann schrieb er, ich habe das mal gelesen in seinem Buch, wie er dann in die Ketten ging und sich verteidigte, wie er nur konnte, nach allen Regeln der Kunst. Da sagt der Professor, Gemach, es kommt schon. Ein halbes Jahr hat es gedauert, da hat er dem gekreuzigten Heiland zu Füßen gelegen. Und dann sagt er, und da wurde ich Christ. Warum? Weil von dem Augenblick an Christus in sein Herz gekommen war. Und dann hat er, vielleicht kennen Sie einige Sachen von ihm, auch Bücher von ihm, dann hat er in einer Weise Christus verkündigt, wo man spürte, der hat was im Herzen aus der Quelle. Nicht nur reine Theologie, nicht nur reines Kopfwissen, sondern eine Herzenssache. Und wenn Sie das erleben, dann kann ich nur sagen, gratuliere Ihnen. Wir haben einige Stellen gelesen. Ich möchte auch da kurz darauf zu sprechen kommen. die erste da in Antiochien, da wurden die Jünger Jesu Christi Christen genannt. Christen genannt, haben sich selbst gar nicht Christen genannt. Das war anfangs offensichtlich so ein Spottname. Das mussten die Christen über sich ergehen lassen. Wir haben auch von Petrus die eine Stelle gelesen. Wenn ich als Christ leide, da brauche ich mich nicht zu schämen. Wenn ich aber leide als solcher, der sich in fremde Sachen mischt, da sollte sich ein Christ schon schämen. Ne? Aber wenn ich als Christ leide, dann soll ich frohlocken. Denn unser Lohn wird groß sein in den Himmel. Lesen Sie mal Kirchengeschichte, wie in den ersten Jahrhunderten unter Nero und den römischen Cäsaren Tausende von Menschen in den Arenen hingeschlachtet worden sind, indem sie den wilden Tieren vorgeworfen wurden. Die Leute gingen mit Freuden dahin, weil sie wussten, wenn ich hier die Augen schließe, dann bin ich daheim bei meinem Herrn und Heiland. Waren das alles religiöse Phantasten? Waren die nicht mehr ganz gar? Ihr lieben Freunde, die wussten genau, die hatten lebendiges Christentum. Die hatten Christus in ihrem Herzen. Die lebten ihn aus. Die waren auch bereit, für ihn zu sterben. Wären wir das alle? Eine Frage, die ich mir auch stelle. In unserer satten Gesellschaft, die waren bereit. Kann sein. Wie muss man das auch sehen? Der Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, mein Jünger werden will, der nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Was soll das heißen? Sein Kreuz aufnehmen bedeutet, der zum Tode Verurteilte musste sein eigenes Kreuz zur Richtstätte bringen. Wer also bewusst in die Nachfolge Christus tritt, der muss konsequenterweise auch bereit sein, sein Leben zu opfern. Mann, muss man das sagen? Der Jesus hat es getan. Der hat überhaupt nicht drumherum geredet. Der hat jedem ganz klar gesagt, wo es lang geht, was Sache ist. Aber der hat aber auch ein herrliches Ziel vorgestellt. Du wirst einmal auf ewig vereint mit mir in der Herrlichkeit des Himmels sein. Wir haben in dem Buch gelesen, einverleibt in den Leib Christi. Ihr lieben Freunde, einverleibt nicht durch die Taufe. Da hat der Pastor Busch ganz recht, dass er das anprangert. Das ist nicht an dem. Einverleibt in den Leib Christi werden sich durch Wiedergeburt. Und die Taufe ist keine Wiedergeburt. Wiedergeburt ist etwas, was wir in Johannes 3 finden bei dem Nikodemus. Durch Wasser und Geist. Aha, sagen sie, das ist das Wasser. Das ist nicht das Wasser der Taufe. Nein, das Wasser des Wortes Gottes. Durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, sagt Petrus. Ganz klar, das Wort, was wir hier vor uns haben, aus dem wir jetzt einiges gehört haben, was die überführende und reinigende Kraft in sich birgt, das ist das Erste, was im Blick auf die Wiedergeburt hier genannt wird. Ich muss mich der Autorität des Wortes Gottes stellen. Ich muss anerkennen, das Urteil Gottes durch sein Wort. Da muss ich mich drunter stellen. Wenn ich das nicht tue, werde ich nie nach dem Verlangen Ausschau halten, einen Retter, einen Heiland zu brauchen. Denn nur ein Verlorener braucht einen Retter. Und nur ein Sünder braucht einen Heiland. Wer das nicht ist, der braucht keinen. Wenn Sie das nicht erkennen, dann brauchen Sie den nicht. Und ich sage Ihnen, und Sie brauchen ihn doch. Wenn wir daran denken, was da in dieser Sache Menschen geblendet werden, dann könnte man heulen, das will ich Ihnen ehrlich sagen. Da sagt Gott, die Waschung mit Wasser durch das Wort. Offen deckt das Wort und die Zusage gibt Gott in seinem Wort. Wenn ihr eure Sünde bekennt, bin ich treu und gerecht und vergebe und reinige von aller Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das in den vergangenen Jahren mal gesagt habe. Es sei mir erlaubt, wenn ich es noch mal sage. Ich war mal in Ostpreußen, eine sehr einfache Sache, damit sie auch jeder verständlich verstehen kann. Da ist eine Frau vor mir, die sagt mir, was ist denn Glaube? Ich war im Moment so stutzig, dass ich denke, ja, was sollte da sagen? Das weiß doch jeder, was Glaube ist. Die wusste es effektiv nicht. Im Atheismus groß geworden. Ich sagte, dann nehmen Sie doch mal Ihre Bibel, das war die russische Bibel, und ich hatte meine deutsche, und da sage ich, dann lesen Sie doch mal den Vers, 1. Johannesbrief, 1. Kapitel, ich glaube 18. Vers, der 17. Wenn ihr eure Sünden bekennt, bin ich treu und gerecht, dass ich euch die Sünden vergebe und euch reinige von aller Ungerechtigkeit. Sie las das. Ich sage, lesen Sie noch mal. Ich sage, wissen Sie, dass das da steht? Ja, habe ich doch gelesen. Glauben Sie auch, dass Gott das so meint, wie das da steht? Jetzt wurde im Moment stutzig, da sagte er, ja, wird wohl so sein. Und ob das so sein wird, das ist Gottes Zusage. Und Sie haben doch Ihre Sünden bekannt. Nun glauben Sie doch, dass Gott es so meint, wie es da steht. Gott beim Wort nehmen, das ist Glaube. Die Frau nahm Gott beim Wort und fand Frieden mit Gott. Ist das so einfach? Bei Gott ja. Wenn wir einmal bereit sind, das Wort Gottes buchstäblich zu nehmen. Wenn der Jesus sagt, wer zu mir kommt, ich werde ihn nicht hinausstoßen. Das meint er, komm doch zu ihm. Komm doch mal, mach doch mal den Schritt. Ich kann Sie nur bis auf die Schwelle führen, aber den Schritt da drüber, den müssen Sie selbst tun. Es kann nicht ein Bruder seinen Bruder erlösen. Die Eltern können ihre Kinder nicht erlösen. Das geht nicht. Warum? Zu kostbar ist der Preis einer unsterblichen Seele. Er muss davon abstehen auf ewig, sagt Gottes Wort. Und Herr Jesus hat seinen Preis bezahlt, sein Blut, sein Leben, um uns, um mich zu erlösen. Ich möchte den Kindern doch noch einen Gedanken mitgeben. Ich war vor einigen Jahren mal hier, auch hier in der Gegend. Ich kann durchaus sein, dass die oder einer von der Familie hier ist, deshalb will ich auch nichts Näheres sagen. Da waren drei Kinder, das älteste Mädchen, ein bisschen unruhig, dass ich da war, weil ich ein bisschen tiefer bohrte, wie das dann so ist bei Kindern auch. Und ich merkte, und sie sagte es auch, sie ist nicht errettet. War gar nicht mehr so ganz jung. Ich sage, worauf wartest du denn? Wissen Sie, was sie mir für eine Antwort gab? Auf das Kommen des Herrn. Da dachte sie, ach, da wird der Onkel Kurt, so heiß ich bei den Kindern, da wird er wohl mit zufrieden sein. Da war ich aber gar nicht mit zufrieden. Das habe ich gesagt, darauf wartest du? Sie hatte das wahrscheinlich in der Sonntagsschule gehört. Sie kannte die Wahrheiten und sagte die daher, ohne sich zu bedenken, was das für sie bedeutete. Dann habe ich ihr den ganzen heiligen Ernst vorgestellt, dass sie dann mit ihren Geschwistern hier in dem Haus alleine wäre, wenn der Herr käme. Wenn das käme, wo sie darauf wartete. Am selben Abend hat sie sich bekehrt, hat der Vater mir mal gesagt. Und die anderen beiden haben sich gleich mitbekehrt. Und jetzt kann der Jesus kommen, dann ist unser Haus leer. Dann sind sie alle weg. Wenn Christus kommt und einer von euch bliebe hier, das ist doch katastrophal, wenn man daran denkt. Und das wird so sein. Wenn sie nicht heute in die Rettearme des Herrn Jesus eilen, es gibt mal einen zu spät. Werden sie Christ im biblischen Sinne? Wir haben aus der Predigt des Apostel Paulus vor dem König Agrippa gelesen. Ein Mann, ich glaube 2 Jahre war er schon gekettet an einen Kriegsknecht, ein gebrochener Mann. Ganz und gar nicht, im Gegenteil. Menschlich gesehen müsste der doch fertig sein. 2 Jahre an Kriegsknecht gekettet. Wenn Sie sehen, wie der redet, mit welch einer Machtvollkommenheit, wie der auch in den 2 Jahren an den Kriegsknecht gekettet nicht müde geworden ist, seinen Herrn und Heiland zu bezeugen. Den hat er erlebt, in Herrlichkeit. Das ist der einzige oder erste Mensch, der Christus in der Herrlichkeit gesehen hat. Im Paradies war, bei Christo. Das heißt, Stephanus hat ihn auch gesehen und dann später Johannes, der die Offenbarung empfangen hat, um sie uns zu geben, der hat ihn auch in Herrlichkeit gesehen. Der übrigens, als er ihn sah, fiel er vor ihm nieder wie tot. So gewaltig die Erscheinung eines verherrlichten Christus, wenn er erscheinen wird, um Gericht auszuüben. Und Paulus hat ihn auch gesehen. Und er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Es ist weit, weit besser. Dieser Mann lebte in der Gewissheit, dass Christus wiederkommt. Und er sagt, wenn wir alleine in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, wären wir die elendesten von allen Menschen. Wenn dieses Leben, was wir hier und heute leben, alles wäre, wenn es kein danach gäbe, dann hat es sich nicht gelohnt, Christ zu sein. Dann wären wir, na, was soll ich mal sagen, die Ärmsten, die heute Abend hier sind. Dann frage ich mich, warum sind wir überhaupt hier, wenn es nach diesem Leben kein Leben mehr gibt. Aber was sagt denn die Bibel? Gibt es ein Leben danach? Soll ich Ihnen den Vers mal sagen? Wieder so ein ernster Vers. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, ein einziges Mal zu sterben. Nicht zweimal, nicht wie die hinten da vom Osten mit der Religion kommen und sagen, es gibt eine Reinkarnation, eine Wiederfleischwährung gibt's nicht. Nein, einmal, dann endgültig für immer. Und danach, das Gericht. Muss Gott dann so reden? Ja, er muss so reden, damit wir das verstehen. Damit wir mal wach werden, was danach ist. Das sagt der Jesus, selbst, passt dir gut auf, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht. Der ist jetzt schon aus dem Tode in das Leben übergegangen. Der kommt gar nicht ins Gericht, denn Gott richtet nicht zweimal. Wer Christus hat, der hat den, der das Gericht für ihn getragen hat. Ist das klar, dass wir wissen, den brauchen wir, Jesus Christus. Dann haben wir einen Bürgen, der für uns eintritt vor Gott. Der sagt, der hat mir sein Leben übergeben, der gehört jetzt mir. Und damit Christi Blut und Gerechtigkeit, ein Bibelvers, ein Liedervers aus dem Kirchenliederbuch. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Dieser Mann hier, den wir eben einiges hörten, der ist vor diesem König Agrippa. Und dann hat er gewaltige Rede gehalten. Unter anderem sagt er, was er für einen Auftrag hatte, dass Gott ihn herausnehmen sollte aus dem Volk und den Nationen, zu welchen ich dich senden werde, auf dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, aus der Gewalt Satans zu Gott. Diesen Auftrag hat der verherrlichte Christus ihm gegeben. Und den hat er ausgeführt. Und ich möchte den auch ausführen, weil sich an dieser Botschaft nichts geändert hat. Sie sollen sich bekehren, sie müssen sich bekehren, umkehren aus der Finsternis, aus der geistlichen, moralischen Finsternis in das Licht zu Christus. Und in dem Licht werden sie das Licht sehen. Gott sei Dank für Menschen, die das erlebt haben. Die können sie ihnen aus Erfahrung sagen. Und während er so redet, lesen Sie mal diese Geschichte da in Apostelgeschichte 26, die ganze Predigt. Da sagt der Festus, Paulus, du rasest. Vielleicht haben Sie jetzt auch gemerkt, wenn es bei mir schon mal durchgeht, ja Mann, das ist ein bisschen zu viel. Und da kann man tatsächlich mal so ein bisschen in Rage kommen. Da muss ich mich selbst schon mal bremsen, wenn ich von meinem Herrn und Heiland Jesus Christus reden darf. Sagt er, du rasest. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zur Raserei. Da sagte er, ich rase nicht, vortrefflichster Festus. Ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Und der König weiß auch darum. Denn das ist nicht im Verborgenen geschehen. Der hat genau Kenntnis davon. Und dann sagt er ihm, König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Soll ich ihnen auch mal sagen, glauben sie in den Worte Gottes? Soll ich auch sagen, ich weiß, dass du glaubst? Kann ich das jedem hier sagen? Ich weiß, dass du glaubst, dass das Gottes Wort ist. Dann nimm es doch ernst. Gott will ernst genommen sein. Der sagt dem König, ich weiß, dass du glaubst. Da wird es dem was komisch zumute. Da sagt er auf einmal zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Sei hier auch einer, der das sagt, Mensch, wenn du noch lange machst, dann überredest du mich noch und ich werde ein Christ. Ich war am Anfang der Woche auch zwei Abende in Frohnhausen. Am ersten Abend geht ein Mädchen nach Hause. Seine Mutter hatte vor einigen Jahren eine Evangelisation, als sie nach Hause kam, gesagt, und jetzt wird ernst gemacht und hat sich bekehrt. Und da sagt das Mädchen, es war Montagabend, Mutter, du hast vor ein paar Jahren hast du das gesagt und jetzt will ich es tun. Ich will doch in Sicherheit gehen. Ich glaube, 11 oder 12 Jahre war sie. Da war Freude in der Familie. Die Mutter war mit gutem Beispiel vorangegangen. Und das Kind in einem Alter, wo sie genau wusste, was gut und böse war, wo es drauf ankam. Und dass das Kommen des Herrn greifbar nahe ist, hat auch ihre Knie gebeugt und fand Frieden mit Gott. Soll ich deswegen auch heute Abend hier gewesen sein, hier in Neunkirchen? Den einen Abend nicht vergebens, er wird wiedergefunden werden. Das muss ich Ihnen sagen mit heiligem Ernst. Diesen Abend werden Sie wiederfinden. Da garantiere ich Ihnen für. Möge es Ihnen ein Abend sein vom Leben zum Leben und nicht einmal zu Ihrer ewigen Verurteilung. Dass Sie dann sagen müssten, ich habe es gewusst und habe nicht gewollt. Eile, rette deine Seele, lieber Freund. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, sagt Gottes Wort, verhärtet eure Herzen nicht. Da sagt Paulus, ich wünschte, das war sein Wunsch. Der Gefangene, was wünschte er dann, dass sie auch in Ketten kamen? Nee, sagt er, ich wollte zu Gott, dass über kurz oder lang, nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie auch ich bin. Ausgenommen allerdings diese Bande. Das wünscht er ihnen nicht, diese Kette, gefangen um Jesu Willen. Aber dass sie solche würden, wie er sind. Und das kann ich ihnen sagen, das wünsche ich ihnen auch. Da können sie jubeln, welch Glück es erlöst zu sein. Herr, durch dein Blut, ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Lobpreis seiner Liebe macht der Unterlös. Versuchen Sie es doch mal. Tun Sie doch mal diesen Schritt, einen Schritt zu dem Herrn Jesus. Er wartet auf Sie. Aber ich sage es noch einmal, es gibt einmal ein zu spät. Schieben Sie es nicht auf oder bis dass Sie alt sind. Ich müsste heute noch weinen, wenn ich an meinen Chef denke. War mal auf dem Wege nach Wolfsburg, war im Autohandel tätig. Das Verkaufsleiter war die Einführung eines neuen Modells. Da hatte ich meinen alten Chef noch mal im Auto, ein paar Stunden. Nachdem ich ihn dann so einiges habe sagen können, da sagt der Kurt, der duzte mich, ich hatte als Stifter angefangen. Du bist mit der Materie besser vertraut. Ich bin zu alt. Ich hätte heulen können, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ein Fundskerl, mein Chef. Ich habe immer gerne bei ihm gearbeitet. Zu alt, er packt es nicht mehr. So ist er gestorben. Wollen Sie darauf warten? Nee. Heute, so ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und ich darf Ihnen sagen, wenn Sie den Schritt tun, Sie werden das nie bereuen und sind in absoluter Sicherheit vor dem kommenden Zorn, der einmal kommen wird. Lasst uns jetzt miteinander aus diesem Heft das eine Lied singen, was wir gemeinsam singen wollen. Freund, wir ziehen ins Heimatland. Willst du mit? Ja.